Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 118. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter in Podcast-Form und zwar einmal im Monat in euren Podcast-Client nach Spotify, iTunes, Google Podcasts. Nee, Google Podcasts gibt's nicht mehr, glaube ich. Oder auf unsere Webseite oder Overcast, Pocketcast, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid zu unserem heutigen zweiten Teil der Jahresendrückblick-Ausblick-Review-Folge. Und wir stellen uns kurz vor, wir sind immer noch der
Mike,
der Johannes,
der Martin
und ich, der Ferdi. Ja. Letztes Mal haben wir uns mit dem persönlichen Rückblicken und Findings und was auch immer der einzelnen Hobbyisten im letzten Jahr beschäftigt und dieses Mal wollen wir uns etwas genauer mit, was im letzten Jahr so an Neuheiten rausgekommen ist, beschäftigen und starten da direkt durch. Ich denke, wir machen das wieder genauso wie in der letzten Folge auch, nämlich immer ein Hobbyist hat einen Eintrag und sagt Bescheid und dann kommt der nächste, ne? So machen wir das.
Bescheid.
Ja, dann hau rein, Martin.
Ja, das war eine Falle. Das ist wie auf Arbeit.
Ja, manchmal verliert man auch einfach, wenn man nichts sagt. Ne?
So ist es. Nicht.
Also, ich habe letztes Mal einen Punkt rausgestrichen, weil wir schon zeitlich zu eng waren und habe deshalb den hier eingefügt, weil er, glaube ich, auch für alle interessant ist. Ich habe 2024 kamen neue Brettspiele raus und zwei davon habe ich gespielt und die fand ich beide sehr gut. Ich besitze sie beide nicht, aber ich habe sie mit Freunden gespielt. Das eine war Kyoto no Neko, also die Katzen von Kyoto, und da muss man versuchen, als Katze bestimmte Siegbedingungen zu erfüllen, bevor andere Katzen, die im Spiel sind, ebenfalls den Sieg erringen. Du könntest zum Beispiel 6 Freunde finden oder irgendwie eine Reihe von anderen Katzen vermöbeln oder irgendwie Futter finden. Also so jagen, irgendwelche Eichhörnchen jagen oder sowas. Und dazu streunerst du durch die Stadt und immer wenn du ein Feld betrittst sozusagen, kannst du entscheiden, dort eine Aktion oder ein Element umzudrehen, das da liegt, verdeckt liegt. Und darunter befindet sich dann zufällig irgendwie zum Beispiel ein Käfer oder ein Eichhörnchen oder eine streunende, bösartige Katze. Und dann musst du mit der Situation klarkommen. Da kann man zum Beispiel entweder befreunden oder bekämpfen. Und und natürlich kann man auch, wenn man dann Freunde gewinnt zum Beispiel, gehen die in deine Heimatbase, also in dein Katzenreich. Und dort können sie aber auch von anderen geklaut werden.
Okay, okay.
Zum Beispiel, wenn du merkst, einer hat jetzt zum Beispiel schon 5 Freunde und würde gleich das Spiel gewinnen, dann gehst du in deine Base und klaust ihm eine Katze, während er auf der anderen Seite des Spielfelds unterwegs ist und versucht, da den letzten Freund zu gewinnen. Das sieht er natürlich auch und dementsprechend wird er versuchen, dich dran zu hindern. Das war sehr lustig. Ja, und die Katzen können natürlich auch im Laufe des Spiels mehr Fähigkeiten erreichen. Also es war alles in allem, fand ich es vor allen Dingen auch optisch sehr hübsch, aber auch von der Mechanik fand ich es sehr angenehm zu spielen. Genau, das war definitiv ein Favorit. Und dann noch von meinem guten Freund und Brettspielexperten Tim. Der hat mit mir zusammen Kelp gespielt. Da geht es darum, dass man ein Zweispielerspiel hat, bei dem sich die eine Seite anders spielt als die andere. Nämlich der eine spielt das Fluchttier, den Oktopus, und der andere spielt den Hai. Und der Hai muss versuchen, den Oktopus zu fangen. Und der Oktopus muss sich aber in dem Kelp, also in dem Meergras, verstecken. Und dabei kann er verschiedene Taktiken anwenden. Und der Hai hat eben auch verschiedene Möglichkeiten und wird auch immer stärker und besser, je mehr er sich halt aufwertet. Und man muss als praktisch ein bisschen, es hat mich erinnert an Mr. X, nur dass er ein Zweispieler ist und man direkt mit dem Gegner sozusagen konfrontiert ist und so Psychospielchen hat, dass man sagt, okay, ich bewege mich jetzt mal ganz nah an den Rand in der Hoffnung, dass er nicht denken würde, dass ich mich an den Rand bewege und daher den Feld der Hund um sich nicht untersucht, sondern eher glaubt, dass ich woanders bin. Und das war durchaus angenehm zum Spiel. Ist halt nur 2 Spieler, deshalb ist es noch eins hinter Kyoto und Nico, was auf jeden Fall, ich glaube, mindestens 4 Spieler hat, da war ich mir nicht mehr so genau noch sicher. Wir haben es auch nur zu zweit gespielt, war auch zu zweit sehr lustig.
Ja. Aber das Artwork ist halt cool von dem Kelp, muss man sagen.
Ja, das ist sehr cool.
Ja, aber ich finde es auch sehr stark. Ich habe es aber auch nur einmal spielen können. Ja. Also der Hai bewegt sich halt, man muss sich das so vorstellen, dass das wie so ein vier Gewindmuster aufgeteilt hat, drei auf drei Felder, die der Oktopus bewohnen kann oder in denen er umherstreift. Und die Felder auf der Rückseite ist nochmal eine zweite Map. Und die Felder bieten unterschiedlich viel Deckung. Also in der Mitte ist am wenigsten Deckung und in den Ecken am meisten. Und der Hai kann sich nur auf diesen blauen Linien auf dem Spielfeld bewegen. Das heißt, er bewegt sich auch komplett anders, da asymmetrisch zu dem
Oktopus.
Zu dem Kraken. Mhm. Genau. Das ist schon sehr stark. Und der Krake muss halt versuchen, möglichst viel zu futtern. Und kann dann zum Beispiel so Steine vertauschen. Und der Hai kann halt immer da, wo er ist, an Steinen aufdecken und sagen, bist du da drunter? Und ja, da willst du natürlich verhindern, dass er das macht oder dass er dich da findet. Deswegen musst du versuchen, immer an der anderen Ecke zu stehen, was gar nicht so einfach ist.
Klingt gut.
War so ein bisschen die Merry und Pippin-Strategie.
Ja.
Näher du dran bist, umso weniger Gefahr.
Ja, genau, das war meine Strategie. Sie ging nicht so gut aus. Ich habe natürlich auch mit Tim jemanden als Gegner gehabt, der sich mit Brettspielen wirklich, wirklich gut auskennt. Und mich war leider Gottes auch sehr leicht zu durchschaut. Aber war ein schönes Spiel.
Cool. Wer mag als nächstes? Gut, dann mache ich als nächstes. Also, wir haben ja gesagt, jetzt Sachen, die letztes Jahr rausgekommen sind, und da möchte ich anfangen. Also, von mir wird kein Tabletop-Content kommen, weil ich die Tabletop-Sache letztes Jahr nicht verfolgt habe. Es kommen quasi mehr oder weniger ausschließlich Rollenspiel-Content-Sachen. Und da fange ich natürlich wieder an mit Tales of the Valiant. Haben wir ja schon extra Folgen dazu gemacht. Das ist aber auf jeden Fall was letztes Jahr rausgekommen ist und mir gut gefallen hat. Die Bücher sind ja mittlerweile auch zum Teil angekommen. Das Game Masters Guide kommt erst noch, aber da ist das PDF mittlerweile da. Da habe ich auch schon ein bisschen reingeguckt und das sieht auch wieder echt gut aus. Und insgesamt habe ich jetzt, seit wir zusammen mal ein bisschen Tales of the Valiant gespielt haben, haben es auch nochmal geleitet. Und es hat mir auch dieses Mal wieder echt gut gefallen. Vor allem musste ich nochmal ein paar neue Charaktere bauen und habe auch diesmal wieder gedacht, es ist gut gemacht. Also es gefällt mir von dem ganzen Flow her besser als die D&D-Charaktergenerierung in der 2014er Variante. Die 2024er kann der Johannes ja dann mal bewerten. Ne?
Genau, da werden wir nächstes Jahr mal drüber reden.
Dann. Genau, so, das war das. Und was natürlich auch rauskam, wo wir schon gerade dabei sind, ist natürlich Dungeons & Dragons 2024, also die Edition, die Spielerhandbücher sind schon draußen, die Spielleiterhandbücher kommen jetzt dann irgendwann raus, das ist auf jeden Fall auch was passiert ist. Hat auch für einiges an Wirbel aus unterschiedlichen Gründen gesorgt. Ja, dann der nächste.
Dann übernehme ich so ein bisschen den Tabletop-Teil noch ein bisschen, oder?
Ja, mach das.
Würde ich doch mal sagen. Wo fangen wir an? Kill Team. Wir fangen mal ein bisschen kleiner an. Es gab neue Kill Teams. Ganz viele verschiedene. Ich wollte ein, zwei noch erwähnen, nämlich die Vespiden versus Tempestus Aquilon, also Tempestus Science mit Jump Packs. Wer konnte nicht widerstehen?
Hast du eingekauft, ja?
Nicht die Box, aber die beiden Kill-Teams, ja.
Okay, cool.
Einzeln. Es gab wohl in der großen Community Leute, die sich die Boxen gekauft haben und nicht beide Teams haben wollten. Und so.
So.
Finde ich ja okay, oder? Ist doch.
Ja,
haben
ja,
alle was davon. Bin mal gespannt, bin noch nicht dazu gekommen, die aufzubauen, aber die gerade die Tempeste Science, nicht steinigen bitte, falls das nicht Tempeste Science sind, aber ich meine, das wären welche.
Doch, ich glaube schon, dass das Tempeste Science sind.
Waren das keine elysianischen Drop-Tops? Kann schon sein.
Imperial Guard mit Jump Packs, Spezialeinheiten mit Jump Packs. So rum, da sind wir uns einig. Die sahen echt cool aus. Und auch die Vespiden sind echt gut geworden. Also im Vergleich zu den alten Resin-Vespiden, die es da noch jetzt eine ganze Weile lang gab, als Hilfstruppen für das Tau Empire. Also massiver Aufstieg, würde ich sagen. Also massiv verbessert. Bin mal gespannt.
Okay. Es sind Tempestus Aquilons.
Ha.
Also heißen die nicht Tempestus Science, sondern Tempestus Aquilons. Okay.
Genau, ja.
Naja, auf jeden Fall sind die Miniaturen schon stark.
Die sind schon ja. Und weil wir es gerade von starken Miniaturen haben, das Rattling Kill Team. Das ging irgendwie diese News an mir vorbei. Und erst als es dann mal in den sozialen Medien auch von der Community-Seite dann ein bisschen beworben wurde, sage ich mal, mit so ein paar Ausschnitten und irgendwie Rezepten oder sowas, also wie Tyranniden zubereitet werden können und so, bin ich da mal drüber gestolpert und habe mir jetzt auch vorhin mal die Miniaturen dazu angeguckt und die sind schon sehr cool. Also, ich glaube jetzt nichts für mich, aber die Miniaturen an sich, die sehen halt schon echt gut aus.
Ja. Cool. So, wer möchte weitermachen?
Dann mache ich mal weiter mit einem Comic-Pick, weil ich reite noch weiter auf der Comic-Welle. Und zwar, ich glaube, ich hatte von gefühlt wahrscheinlich ein paar Jahren dann inzwischen im Podcast schon mal Dr. Aphra, die Comic-Serie im Star-Wars-Universum gepickt, was so ein bisschen Indiana Jones in Star Wars ist, mehr oder weniger. Und da ging dann irgendwann die Serie mal zu Ende. Und dieses Jahr im Frühjahr ging die zweite Serie zu Ende, die da dann angeschlossen hat. Und was heißt es, wenn eine Serie zu Ende geht? Es fängt an, dass man Omnibusse und Collecting Editions kriegt, weil meistens kaufe ich mir die Comics erst, wenn es solche zumindest mal 10 Hefte umfassenden Trade Paperbacks oder so gibt von den meisten Dingern davon. Und die habe ich mir jetzt zugelegt. Und ich muss sagen, es ist auch wieder sehr gut gemacht. Also es hat sowohl den Star Wars als auch so ein bisschen diesen Indiana Jonesy Vibe in vielen von den ersten Geschichten drin. Und natürlich immer mal wieder taucht auch irgendwas, was man so aus Star Wars kennt, auf. Es ist einfach immer noch klasse gemacht, finde ich. Und schade, dass das noch was, oder vielleicht auch gut, dass das noch was ist, wo sie noch nicht probiert haben, eine Disney-Plus-Serie dazu zu machen. Also man kann, es könnte halt echt gut werden, oder sie versauen es damit total. Aber wenn einen so das interessiert und man jetzt nicht so die Mainstream-Vader-Comics oder sonstige Sachen lesen will, kann ich immer noch Dr. Aphra empfehlen, auch die zweite Serie.
Cool.
Es klingt für mich immer noch verrückt. Also, wenn ich nur den Namen hören würde, würde ich an alles denken, aber nicht an das Star-Wars-Universum.
Es gibt eine Killer-Droiden-Version von C-3PO quasi, die als einer der Hauptcharaktere dabei ist. Was will man mehr?
Ja. Ich kann weitermachen?
Ja, hau rein.
Ich suche nur meine Liste. So. Dann, ja, also machen wir doch mal den Tabletop-Content gleich mal abhaken. Ich habe mir nichts davon geholt, aber ich war sehr schwer versucht. Die neuen Skaven kamen ja raus. Und zwar neue Clanratten, neue Sturmratten, neue Rattlings, jede Menge Helden und sonstiges Zeugs. Ah, es war großartig für jemanden, für Skaven-Liebhaber definitiv. Ich habe dann gesagt, okay.
Es hieß ja nicht umsonst Skaven-Flut, oder?
Ja, Skaven-Flut hieß die Box. Aber in der Skaven-Flut-Box waren die neuen Sturmratten noch nicht drin. Ah. Aber die Clan-Ratten war drin, eine Gatlin war drin. Wobei ich da sagen muss, ich mag nicht dieses aufgebockte Design, das es jetzt gibt. Das es auch bei der Warp-Blitz-Kanone schon gab. Ich mag das immer lieber flacher. Aber hey, dafür hat sie halt dann, lässt sich das vielleicht besser darstellen, dass man auf die eigenen Leute schießt.
Du meinst das Rattling-Warp-Geschütz?
Ja.
Das sieht ja geil aus.
Ja. Also ich erinnere mich noch dran, als sie in Vermintide die Sturmratten, die Darstellung der Sturmratten fand ich sehr gelungen. Und hat mich dann sehr gefreut, als neue Modelle rauskamen zu den Sturmratten, weil ich die immer für ein paar der besten Modelle hielt. Und in Vermintide fand ich die Sturmratten relativ furchterregend. Also gut gemacht in dem Sinne. Mit denen wollte man sich nicht anlegen. Ja.
Cool.
Vielleicht, wenn irgendwann mal irgendwo welche zum Mitnehmen sind, vielleicht kommen dann mal welche zum Bier, aber.
Ja, wenn sie die im Laden einfach verschenken, meinst du?
Ja, zum Beispiel.
Man weiß es nie.
Oder fast verschenken. Höhere Gewalt und so.
Weg. Ja, ja, nehmen Platz weg und ja.
Wasserschaden im Lager, 30% Rabatt.
Rausgespült praktisch.
Genau. Du musst bei Gelegenheit dann mal erklären, was das Konzept des Klauenfürst auf Nagbestie ist, weil im Endeffekt ist es doch eine Ratte, die auf einer Ratte reitet.
Ja, ja, aber das ist auch in Ordnung, weil du würdest dich ja immer von den anderen tragen lassen.
Ah, natürlich.
Der Anführer befiehlt auch stets von hinten, deswegen durften die Sklaven ja den Anführer immer nach hinten stellen. Also das ist einfach, ja.
Und ich finde es lustig, dass die Mini so eine Rüstung hat, die auf den ersten Blick auch eine Samurai-Rüstung sein könnte.
Ja, ja, die hatten, teilweise hatten sie schon so ein bisschen diesen asiatisch angehauchten Touch. Aber, ja.
So, dann würde ich nochmal anschließen. Und zwar, was auch dieses Jahr rausgekommen ist, auf Backerkit finanziert, ist ein Rollenspiel, das Outgunned Adventures sich nennt. Outgunned gab es auch vorher schon. Es ist ein Rollenspiel für cinematische Action, hat sich das genannt und hat auch irgendwie, glaube ich, Annies gewonnen oder sowas. Und wir hatten irgendwann eine Folge gemacht, wo wir uns drüber unterhalten hatten, dass so Indiana Jones irgendwie als Rollenspiel doch eigentlich ganz cool wäre. Und Outgunned Adventures behauptet von sich, dass es genau das tut. Das gab es auch einen Quickstart, den ich mir mal durchgelesen habe. Sah echt gut aus. Allein schon vom Artwork her hat mir das sehr gut gefallen. Da überlege ich oder da warte ich mal, ob es irgendwie im, weiß ich nicht, Drive-Thru-Sale oder sowas irgendwann mal zu haben ist. Und dann würde ich mir das, glaube ich, irgendwann zulegen. Natürlich hätte man da auf Backerkit es auch finanzieren können und dann die ledergebundene Deluxe-Variante haben können, die dann so wie das Handbuch von Henry Jones Senior aussieht oder sowas, aber das habe ich dann nicht gemacht. Genau, aber das fand ich ein cooles Produkt von letztem Jahr.
Könnte ich mich mal anschließen? Ich habe vielleicht was, also vielleicht nicht vom letzten Jahr, aber ich habe es für mich entdeckt letztes Jahr oder dieses Jahr, es ist ja noch 2024 zum Zeitpunkt der Aufnahme und ich hoffe auch zum Zeitpunkt des Releases. Und zwar höre ich gern bei Audible die Warhammer-Hörbücher und ich bin aktuell bei Buch 3 der Chroniken von Uriel Ventris. Ich höre die auf Englisch, bin auch verlinkt. Und ich muss sagen, bisher macht es mir relativ viel Spaß. Und ja, die finde ich gar nicht schlecht. Die sind sehr gut, um zum Beispiel nebenher zu malen oder 3D-Drucker zu reinigen. Da ist das definitiv was, wo man entspannt zuhören kann. Ja.
Cool.
Reinigen ist natürlich auch ein super Stichwort. Ich werfe mal einen halben Punkt ein, den hatten wir hier noch nirgends aufgeschrieben. Der Powerwash Simulator mit dem Warhammer 40k DLC.
Hast du den geholt?
Nein, habe ich nicht, aber das war jetzt thematisch irgendwie gerade passend zum Reinigen.
Ja, ich habe mich interessiert.
Ich glaube, man kann Rhinos waschen und Dreadnoughts.
Die DLCs zu diesem Spiel, weil ich habe das ein paar Mal auf Twitch in Streams verfolgt, die DLCs sind wild. Zuerst konnte man Bikini Bottom reinigen. Dann kann man Warhammer reinigen und ich glaube, es gibt noch ein paar andere wilde DLCs, die in der Zwischenzeit rauskamen.
Schreck?
Ja, oh, stimmt, Schreck kann man reinigen, genau.
Back to the Future im Übrigen.
Ja. Cool. Also ein bisschen wie mit Magic, alles, wo man eine Lizenz ranklatschen kann, gibt's als DLC für Powerwash Simulator irgendwie.
Aber ich hab dieses Spiel noch nie irgendwie tatsächlich mal gesehen. Taugt denn das Spiel an sich?
Es ist so ein Idle-Game im Ende. Also ja. Es ist halt sowas wie, keine Ahnung, House Flipper oder so, wo du dann so Häuser bemalst und den Müll rausbringst und aufräumst und so. Und im Powerwash Simulator hast du verschiedene Hochdruckreiniger im Endeffekt und du machst halt Zeug sauber. Das ist die Story von dem Spiel.
Okay. Ich glaube, da würde ich eher auf einen Tiny Glade Sale warten.
Ja, es ist tatsächlich auch, also, das ist halt so dieses klassische, boah, ich habe keine Lust, was richtig zu zocken, also,
ja.
Mich anzustrengen quasi, um der Story zu folgen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur hier ein bisschen klicken.
Ja.
Und
ja.
Dann hast du halt noch das 40k-Theme dabei, also.
Wer würde keinen Rhino reinigen wollen?
Ich.
Okay, sehr schön.
Purge,
mach doch direkt noch weiter, Marc, wenn du schon dabei bist.
Ja, okay. zwei weitere Spiele, die 2023, und ich habe jetzt aber gerade extra nochmal nachgeguckt, wir hatten die 2024 in unserem Rückblick für 2023, wenn man mir folgen kann, hatten wir die nicht erwähnt und auch nicht auf dem Schirm. Sind aber, glaube ich, recht relevant für unsere Hobby-Nische, weiß nicht, ob wir Nische sagen wollen oder können, auf jeden Fall für unseren Bereich, nämlich Baldur's Gate 3, offensichtlich.
Ja, definitiv.
Und Rogue Trader. Rogue Trader, ein CRPG von Owlcat, glaube ich. Ja. Im 40K-Universum offensichtlich, in dem ihr einen Rogue Trader spielt.
Überraschende Inhaltswende.
Boah, boah, der Hammer. Und das Schöne ist halt, weil du ein Rogue Trader bist, wie das so ist, kannst du eben, bist du nicht dran gebunden, wie das so in 40K normalerweise ist, dass die Menschen nur mit Menschen und alles andere wird gepurcht. Sondern du hast halt die Möglichkeit, auch mit ein paar Xenos in deiner Gruppe quasi zu spielen. Damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Also ich glaube, man ein Eldari, glaube ich, kann man dabei haben. Eldar und irgendwie Tokari, glaube ich, auch was so ein bisschen war. Also man hat ein bisschen Abwechslung, finde ich ganz cool, weil es halt so dieses, ja, diese 40K-Prämisse quasi auflöst, was, glaube ich, auch notwendig ist, weil sonst kann es halt auch vielleicht ein bisschen langweilig werden, sag ich mal, dass du dann doch irgendwie nur menschliche Begleiter dabei haben kannst in der Gruppe und so Späße. Lockert es, glaube ich, ein bisschen auf.
Aber es soll nicht schlecht sein.
Ich habe es im Humble Bundle zugeschlagen. Ich muss es allerdings noch installieren.
Ja, ich habe keine Zeit, das zu spielen, aber ja, ich habe gut gehört. Und vor allen Dingen habe ich auch einige Patreons, die dafür Modelle gemacht haben. Also zum Beispiel das ist die Sache, jetzt so hole das aus dem Spiel, habe ich als 3D-Modell. Als großes 3D-Modell. Ich habe es mal von gestern gedruckt, aber
cool.
Falls du sagst, oh, die hat mir gut gefallen, die hole das. Ja, weißt Bescheid.
Ey, ich habe es noch nicht gespielt. Auch bei mir ist so diese Zeit-Ding.
Pile of shame.
Ja, da auch digital. Zum Glück ist Speicherplatz günstiger als Kartons mit neuen Modellen.
Dann würde ich wieder eins einwerfen. Und zwar, wenn wir bei Büchern vorher waren, was natürlich einfach jeder mal lesen oder anhören sollte, anhören empfiehlt sich auf jeden Fall, sind die Daidoji Shin Mysteries, die wir schon häufiger in diesem Podcast, glaube ich, auch gelobt haben. Da kam letztes Jahr Buch 5 heraus, A Bitter Taste. Und das ist genauso hervorragend wie alle anderen davor auch. Ich kann die Serie einfach als Ganzes nur echt empfehlen. Ist wirklich, wirklich gut. Autor ist Josh Reynolds, den man auch aus den 40K-Büchern kennt. Also auch ein Black Library-Autor. Und die Daidoji Shin-Bücher sind einfach hervorragend. Also ich kann sie wärmstens empfehlen.
Ich habe gerade einen Tag des Audible-Hörbuchs gesehen.
Nämlich?
Cozy Crime. Finde ich einen interessanten Tag.
Würde aber vielleicht hinkommen, ja.
Ist das ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass hergeht. Nur ich wusste noch nicht, dass Cozy Crime tatsächlich ein potenzielles Genre ist, das existiert.
Es ist halt großartig.
Das ist das, wo du eingewickelt auf der Couch sitzt und denkst, ja, schlachte sie alle ab. Oh ja.
Nein, überhaupt nicht.
Nee, das ist auch, also es wird auch erstaunlich wenig gemordet. Es geht ja meistens darum, um einen Mordfall, der aufgelöst werden muss.
Hm, richtig, okay. Richtig.
Und der Daidoji Shin, der ist praktisch sowas wie eine Art Sherlock Holmes. Hat seinen treuen Sidekick, seinen Leibwächter dabei, seinen Bodyguard und Bodyguard-Dame. Ja. Und spielt praktisch wie Sherlock Holmes, nur in der Welt von Five Rings.
Genau. Im Rokugan, dem Legend of the Five Rings Universum.
Das ist halt auch ein geiles Setup eigentlich für sowas.
Super. Also die Bücher sind ganz hervorragend. Wenn jemand ein Audible-Abo hat, ich glaube, man kann ein paar von denen auch im Abo einfach direkt anhören. Ich weiß nicht welche, aber ich glaube, das erste geht auf jeden Fall und das zweite potenziell auch.
Ist das? Das Problem ist, wenn man es einmal angehört hat, kann man es nicht mehr sehen, ob es kostenlos ist.
Ja, du siehst es, wenn du dein Abo pausierst, weil dann kannst du die kostenlosen nämlich nicht mehr anhören.
Nur du kannst nur die kostenlosen anhören, okay. Achso, die kostenlosen
gehen nicht mehr. Nein, die kannst du dann nicht mehr anhören, weil du dann keinen.
Ja,
genau. Ja, also, aber auf jeden Fall, hervorragendes Buch kann man entweder lesen oder das Hörbuch ist wirklich auch sehr, sehr gut zu empfehlen. Der Sprecher macht es auch hervorragend, also wirklich sehr, sehr gut. Gibt's leider nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch, für wen das ein Problem ist.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, ob es die Hörbücher auf jeden Fall nur auf Englisch.
Weil ich hatte kurz gedacht, bei dem Namen von dem Synchronsprecher hätte ich jetzt eher nach
Schwab.
Genau, da hatte ich jetzt eher an den Deutschen gedacht, ehrlich gesagt.
Nein.
Alleine schon die Beschreibung des Hirtenbuchs ist großartig. Wenn man das so zusammenfassen möchte, er ermittelt undercover auf einer Hochzeit und damit er das machen kann, weil er die Hochzeit ist von einem verfeindeten Clan, sagen wir mal so, gibt er sich als Hochzeit oder verdingt er sich als Hochzeitsplaner. Großartig.
Martin, du bist ja jetzt auch Anime-Experte. Also das könnte auch ein Anime werden, ohne Probleme mit diesem Setup.
Ja, schon.
Also es ist wirklich hervorragend, wärmstens zu empfehlen, die Daidoji Shin Mysteries. Alle 5. Ja, weiter geht's.
Dann mache ich mal weiter. Und zwar mit etwas, was uns ein Hörer drauf aufmerksam gemacht hat. Und ich muss sagen, ich bin immer noch wütend, dass es an mir vorbeigegangen ist. Denn dieses Jahr gab es von Simon, das war kein Kickstarter, sondern nur so ein Crowdfunding, glaube ich, direkt auf ihrer Seite oder so. Oder so ein
Pre-Order. Damit kann natürlich keiner rechnen.
Vor allem, ja, ich krieg jedes Mal die 15. Zombieside-Version als Info und dieses Spiel ging an mir vorbei und das ärgert mich, weil es ist das Metal Gear Solid Board Game, das dieses Jahr rauskam. Und da hätte es auch ein tolles Metal Gear Solid Mini von dem Metal Gear Rex nämlich gegeben, wenn man die Pre-Order Edition gehabt hätte.
Eieiei. Ja. Ei, ei.
Weil wir hatten ja in einer Folge mal, dass ich gerne Metal Gear Solid als Boardgame hätte. Und dann hat ein netter Hörer drauf aufmerksam gemacht, hey, das gibt's eigentlich seit diesem Jahr von Simon. Und ich bin gerade noch am Suchen, ob ich es irgendwo besorgen kann, dass wir es mal spielen können. Weil mich würde echt interessieren, ob das auch gut funktioniert. Weil es gibt sogar die Kiste, in der man sich verstecken kann, glaube ich, als Spielutensil.
Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ja.
Gut. Dann habe ich noch, wenn wir jetzt, da wir noch Computerspiele, dann mache ich mal, einen großen Schwung. Und zwar Computerspiele habe ich mir aufgeschrieben als allererstes Baldur's Gate 3. Jetzt sagen die meisten, ja, aber das ist doch 2023 erschienen. Ja, aber ich habe die meiste Zeit von 2024 mit verbracht, das zu spielen, wenn ich das denn gespielt habe. Also wenn ich Computer gespielt habe, war es, glaube ich, die meiste Zeit Baldur's Gate 3. Und man muss sagen, für mich ist es das Spiel dieses Jahrtausends. Und der Ferdi kennt das, das ist wie ein bisschen mit den, wenn einmal die Jahresbestleistung beim Laufen im Januar ausgerufen wird. Aber trotzdem, es bleibt so. Für mich ist es das Spiel, das beste Spiel, das in diesem Jahrtausend bisher auf den Markt kam, ist Baldur's Gate 3. Ist großartig. Die Schauspieler, also die Synchronsprecher, die das machen,
super.
Die dann auch noch D&D-Abenteuer regelmäßig spielen. Also auf YouTube findet man zu den Synchronsprechern auch noch verschiedenste D&D-Abenteuer. Und dann kommen Charaktere aus diesen D&D-Abenteuern, werden dann später ins Spiel sozusagen zumindest mit Referenzen reingepatcht. Das ist großartig. Ja. Also es ist alles in allem, es ist ein fantastisches Spiel. Ich bin ein bisschen traurig, dass es kein Baldur's Gate 4 von Larian geben wird. Aber gut, kann man jetzt nichts machen. Abwarten und Tee trinken. Aber ich hab's auch noch nicht durch. Also es ist nicht, ich bin immer noch am ersten Lauf und bin jetzt im Endkampf, aber ich hab's noch nicht durchgeschafft. Von daher.
Und du kannst es noch endlos replayen. Ich hab gestern ein Video gesehen, im ersten Akt eine Begegnung gezeigt wird. Und ich war nirgends in der Nähe von dieser Begegnung im ersten Akt.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Und vor allen Dingen haben sie auch noch viel nachgepatcht von Verhaltensmustern, wie sich Charaktere verhalten im ersten Akt auch viel. Ja. Von daher glaube ich, dass das inzwischen, wenn ich das Spiel neu starten würde, ein Jahr später jetzt, dass ich das eh komplett anders spielen würde.
Ja, mir ist auch erklärt worden, dass zu dem Spielzeitpunkt, bei dem ich jetzt gerade bin, dass ich da schon längst den Astarion gefunden haben müsste.
Ja.
Ich weiß nicht, wo der gewesen sein könnte. Aber gut.
Hast du nicht das leergelaugte Milchschwein gefunden?
Nein.
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 Ja, aber es ist ein großartiges Spiel. Es hat mich des öfteren Male sprachlos gelassen mit den Wendungen, die es hatte.
Ja.
Fand ich gut.
Aber ich muss jetzt in dem Rest von meinem Lauf noch, von meinem ersten Lauf noch alles looten, weil dann kann ich das Looten das nächste Mal sparen ein bisschen und vielleicht hauptsächlich auf Story spielen.
Also das definitiv. Und ich weiß noch nicht, wann ich den zweiten Lauf anfange. Vielleicht 2026. Man muss ja Pläne haben für die Zukunft.
Und ja, ja.
Ansonsten habe ich am Anfang des Jahres relativ viel Helldivers 2 gespielt. Ganz einfach, weil es mitreißend war, weil es
die Demokratie
war, für die Demokratie war und weil es einfach angespielt hat, als würde man hier als es war das Nächste, was wir zu Space Marine hatten, bevor es Space Marine gab. Und da war Helldivers definitiv großartig und weil ich auch Fan des alten Starship Troopers Film bin. Und da ist es auch relativ nah dran. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich auch nur empfehlen. Genau. Vor allen Dingen, wenn man halt was sucht, was schnell mit Freunden zusammengeht, ist das ein nettes Spiel. Und dann kommt natürlich unvermeidlich hinzu, gegen Ende des Jahres kam dann Space Marine 2, das Computerspiel. Und das hat einen enormen Vorteil, dass es für mich autoqualifiziert, genauso wie Helldivers, als ein Koop-Modus, wo man zusammen gegen den Computer spielen kann. Und was für mich auch wichtig ist, was Helldivers so einzigartig macht, ist, es hat einen Koop-Modus, wo man die Kampagne gemeinsam gegen den Computer spielen kann. Und das ist halt das, wo ich sagen kann, das ist für mich großartig. Ich habe 2 Freunde, habe mit denen Space Marine 2 gespielt. Verletzungsbedingt musste ich da ein bisschen pausieren. Das heißt, ich bin, glaube ich, habe erst 2 Missionen geschafft.
Ah, sehr gut. Ja.
Aber mein Arm wird langsam besser, von daher, ich hoffe, dass 2025 dann Star-Off mal weitergeht und ich dann tatsächlich auch dieses Spiel angehen kann. Weil den ersten Teil habe ich nicht gespielt, nicht so wie der Marc. Ich habe mir zwar dann mal irgendwann mal irgendeinem Humble Bundle oder irgendeinem Sale mal geholt, aber er hat mich einfach nicht so abgeholt. Wahrscheinlich ist es einfach so, man muss es halt gespielt haben, als es rauskam und dann den Hype mitgemacht haben, glaube ich. Ich hat mich jetzt nicht so abgeholt.
Ich habe es auch erst nachträglich gespielt und muss sagen, ich musste mich schon ein bisschen durchquälen mit der Perspektive, ja, jetzt spielst du es durch und dann kannst du dann auch mal den Zweier spielen quasi. Ja. Weil es halt aber doch ein bisschen referenziert. Also es gibt im Zweier so ein paar Dinge, die quasi auf den Einser rückgreifen, aber man muss ihn nicht gespielt haben, auf keinen Fall.
Dann greife ich auf mein Ding von der letzten Folge zurück. Es gab sehr gute Lore-Videos, wenn man sich auf den zweiten Teil vorbereiten wollte.
Ja. Ich hab mir auch sehr viele Lore-Videos angeguckt, weil ich gucke gerne so Reaction-Videos. Ich habe gerne so Reaction-Videos geguckt, wenn zum Beispiel das Astartes-Projekt vorgestellt wurde. Und dann gab es ganz viele auf YouTube viele Reactions, die Leute darauf reagiert haben, die keine Ahnung von Warhammer haben, um dann zu sehen, wie sie reagieren. Wie jetzt zum Beispiel die den besessenen Psyker töten. Ja, das ist interessant. Und so war es beim Space Marine 2 Videos auch immer, so ein bisschen so anzuschauen, okay, wie sind da die Actions? Und dann hat man plötzlich die Leute, die das noch keinen Kontakt zum 40k-Universum hatten, haben plötzlich ganz viel Bricky angeguckt. Ja, und Bricky hat dann erklärt, okay, was sind die Fraktionen, was gibt's denn da alles in 40k? Dass man so ein bisschen Hintergrundwissen hat, weil Space Marine 2 wirft dich da schon relativ ladenlos rein und erklärt dir nicht unbedingt, was die einzelnen Begriffe bedeuten. Wenn du jetzt keinen Hintergrund hast zum Thema 40k, glaube ich, ist es schon manchmal interessant, was die einzelnen Gesten wirklich bedeuten, die da vorkommen oder die einzelnen Situationen, die man trifft, wo man sagt, die man vielleicht besser einordnen kann, wenn man das Universum ein bisschen kennt. Und habe ich viele Reaction-Videos geguckt. Immer auch halt auch so beim Malen nebenher ist es sehr praktisch, sowas.
Ja. Und die Inszenierung ist halt auch super gemacht, finde ich, von Space Marine 2.
Ja, Inszenierung und Spiel. Deswegen muss man sagen, die Spielmechanik ist auch deutlich besser als im ersten Teil. Da haben sie zum Glück auch einiges an Fortschritt gemacht. Und deswegen, was ich cool fand, dass das eben, wie du gesagt hast, relativ viele Leute quasi auch abholt, die klassischerweise nicht unbedingt mit 40k zu tun haben.
Ja.
Also, weil es einfach als Computerspiel funktioniert und die Inszenierung eben gut ist und so weiter und die dann quasi die Personen auch bemerken, oh, diese Inszenierung, das ist ja irgendwie Teil eines Universums und da ist das immer so.
Ja.
Also das ist immer so, dass da irgendwie 4 oder 5 so genetisch modifizierte Supersoldaten in so einem Drop-Pod runterkommen.
Ja, aber allein schon, die erklären nicht, was die Deathwatch ist. Die erklären nicht, was ein Black Shield ist.
Ja.
Oder solche Sachen. Das wird einfach hingedannt und dann ist aber auch schön, dass man nicht alles erklärt bekommt, sondern man kriegt so aus dem Kontext so ein bisschen mit. Also du kommst auch ohne das Wissen aus.
Das gesamte Ding riecht, also wenn du das Spiel verstehen möchtest, quasi, was da so passiert und warum, dann brauchst du natürlich die Lore. Also dann musst du dich ein bisschen auskennen, damit du so ein paar Sachen, aber.
Und dadurch, dass das Spiel gut ist, fixt es halt die Leute an, sich über genau diese Punkte zu informieren. Die wollen dann wissen, okay, warum fliegt denn da ein Baby mit Flügeln rum? Ja? Warum ist der Typ, der in dem Armory, also in dem, wo ich mich ausrüste, sitzt, irgendwie nur so ein halber eingebauter mechanischer Baukasten? Ja, das
gibt es ganz viele lustige Sachen. Ja. Und was ich lustig fand, es gab diese ganzen Reaction-Videos, was ich aber halt auch lustig fand, ist, dass halt auch gerade bei den ganzen PC-Game-Publikationen oder so, gab es halt auch überall einen Artikel oder so, oder ein Video mit irgendwie This is the world of Warhammer 40k, bla 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 oder so. Das fand ich auch sehr lustig. About, das, genau, what you need to know about the world of Warhammer 40k und so. Und das fand ich auch sehr lustig, weil das ist halt auch eins von den wenigen Spielen, wo sowas mal irgendwie kam, weil ich meine, bei Final Fantasy 16 oder so gibt's nicht unbedingt irgendwelche Videos oder Artikel in der Masse, die dir erklären, was es jetzt mit der ganzen Welt von Final Fantasy auf sich hat, obwohl das, wenn du jetzt nicht der Top-Fan bist, du auch keine Ahnung hast.
Ja. Also das hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil es auch viel für das Hobby in Anführungsstrichen getan hat. Dann kommt es zum letzten Punkt, weil der direkt damit verbunden oder verwoben ist und wo wir zum Jahr 2024 zurückkommen. Ich habe auch hier zwei Patreons gelistet, nämlich Hellcreator und Balkamancer. Von denen habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt. Die habe ich auch jetzt schon länger abonniert und die haben sehr viele Modelle gemacht zu Baldur's Gate, aber auch beide zu Space Marine und da haben sie den Lieutenant Titan Titus, den haben sie da auch mal als Büste und als Einzelmodell teilweise gemacht. Jetzt im Oktober zum Beispiel bei beiden.
Und die Qualität ist halt auch super bei den beiden. Ich habe zwar bisher nur eine Sache gedruckt, aber die war sehr hochwertig und hat sich gut drucken lassen.
Ja, ist aber auch kein kleines Modell. Also ich glaube, die Büste, wenn man die auf 100% drückt vom Titus, vom Hell Creator, dann ist die so, glaube ich, 12 cm breit. Ja? Also ist nicht so. Ja.
Schon ein Space Marine Brocken.
Ja. Der Titus ist ja jetzt auch Primaris, da ist er schon ein bisschen breiter.
Der ist größer, ja.
Der ist doch gewachsen.
Ich gewachse, ja.
Sehr gut, sehr gut.
The Code of Extatus does not support this action.
So, Johannes, hast du noch was?
Ich schließe mich dann mal mit Computerspielen an, weil Space Marine 2 wäre auch auf meiner Liste gewesen von Computerspielen. Also ich hab's zwar noch nicht durch, aber die Sachen, die ich schon gespielt habe, sind super gut gemacht. Und wenn man jetzt so ein bisschen Warhammer 40k geht, dann kennt man halt auch viele Sachen schon und die sind echt gut eingebaut. Es gab auch irgendwo so ein lustiges Q&A mal mit den Entwicklern, wo sie sich drüber unterhalten haben, wie Games Workshop an irgendwelchen Mini-Details von der Space Marine-Rüstung rumdiskutiert hat, dass die anders sein müssen, damit sie in den Kanon passen oder so, was ich ganz lustig fand, aber irgendwie auch cool ist.
Ja,
Und
it wouldn't attack like that.
Stimmt, über irgendwie so Kampfstile oder so haben sie, glaube ich, auch irgendwas, gab's auch hier im Video, ja. Ein anderes Spiel, was ich ganz cool fand, das war jetzt nichts, was ich hier super, also was ich ewig spielen werde, aber was echt gut geworden ist, ist das Remake mehr oder weniger von Age of Mythology. Mhm. Age of Mythology Retold, glaube ich, oder? Ich glaube, Retold. Das hat ein echt gutes Remake davon. Man kann es echt gut spielen. Man kann es sogar online, finde ich, besser spielen wie bei den anderen Age of Empires tatsächlich. Und es ist einfach ein echt rundes Game geworden. Macht echt Spaß. Kann man schon mal spielen.
So ein Real-Time-Strategy, oder?
Ja, also Age of Empires mit Fantasy, also mit Greek Fantasy halt. Also du hast halt Titanen als Einheit. Du hast Göttergunst als Ressource und so. Ich glaube, es heißt Göttergunst. Bin mir gerade nicht sicher, aber Cool. Ach, irgendwie sowas, weil du brauchst Göttergunst, um die Titanen dann zu spawnen und so. Und hast da deine typischen Creek-Fantasy-Helden, die dann dazugehören. Also ist echt cool gemacht und ist auch im Multiplayer sehr spaßig. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Wird zwar trotzdem nicht Age of Empires 2 als mein Main Age of Empires und Real-Time-Strategy-Spiel ablösen, aber ja, ist auf jeden Fall sehr gut geworden. Dann so ein historisches Ding, was ich früher super gern auf der PlayStation 1 gespielt hatte, war Marvel Super Heroes, was quasi so eine Art Street Fighter mit Marvel-Helden war, also so Iron Man, Spider-Man, Magneto und so weiter. Und da kam irgendwie für mich überraschend, wahrscheinlich war das schon ewig angekündigt und ich hab's nur nicht mitgekriegt, kam die Marvel vs. Capcom Fighting Collection raus, was quasi so ein bisschen dieses Spiel und ich glaube 5 oder 6 andere so Capcom-Klassiker, also auch so Street Fighter-Zeug. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie die ganze heißen. Auf jeden Fall von diesen ganzen, wo Marvel und Capcom-Charaktere drin sind, gab's so ein Remake, wo man quasi 5 Spiele in einem hat. Und dann kannst du immer wählen, welches Spiel du spielen willst und kannst das spielen. Und das ist vor allem ein super Spiel, zum Beispiel, um einfach so ein bisschen Fighting Game auf dem Steam Deck zu spielen, weil das ist ein Spiel, das sich sehr gut eignet, um auf dieser Steam Deck Größe vom Bildschirm gespielt zu werden. Und macht halt auch super viel Spaß, dann irgendwie mit dem einen Street Fighter Charakter gegen Iron Man oder so mal einen Kampf auszufechten oder so. Multiplayer habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, also auch so am gleichen PC, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das auch ganz lustig ist, wie früher schon.
Hat auch Couch Coop.
Ich glaube, ja, das hat das typische Splitscreen-Zeug, was du machen kannst.
Ja.
Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber würde mich wundern, wenn es nicht gehen würde. Genau, und dann noch ein überraschendes Spiel, wenn man so ein bisschen die, ja, so Dark Souls-ige Spiele vielleicht mag. Das ist zwar nicht genau sowas, aber so ähnlich ein bisschen. Das hat mich überrascht. Das ist Stellar Blade. Das kam dieses Jahr, ich glaube, nur für die PS5 raus eventuell. Bin mir nicht sicher, ob das für PC rauskam. Und das ist im Endeffekt, ja, ein Spiel von einem koreanischen Entwicklungsstudio, wo du in so einer, auf eine Welt kommst und die, und da drin bist, die so ähnlich wie von so einem Tyrannidenschwarm mehr oder weniger angegriffen wird, jetzt, um es mal ganz anders zu erklären. Und wenn man über die Jiggle Physics, die ein bisschen übertrieben sind, hinwegsieht, dann ist es tatsächlich ein solides Spiel, weil am Anfang ging auch in der Berichterstattung ging's nur um die Outfits und dieses Zeug. Aber das ist halt als Erstlingswerk, glaube ich, von diesem koreanischen Studio. Es ist halt echt ein solides so Souls-like-Action-Game, finde ich. Mit Open World und allem. Also so Elden Ringig.
Cool.
Kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken, wenn einen sowas interessiert. Und man über die Jiggle Physics hinwegsehen kann.
Okay, dann hake ich bei den PC-Spielen auch noch kurz ein. Was dieses Jahr natürlich auch rauskam, ist das Remaster von Baphomets Fluch. Darf nicht vergessen werden. Ich hab's nicht. Ich hatte überlegt, aber ich dachte, ich lasse das mal auf meiner Steam-Wunschliste. Vielleicht kriege ich ja irgendwann einen Steam-Gutschein oder sowas. Es stehen ja Feiertage an. Da kommt sowas ja durchaus mal rein. Genau. Und was natürlich noch rauskommen wird, ist das neue Civ. Auch immer eine gute Gelegenheit. Genau. Das ist aber noch nicht draußen. Ich habe mir aber es seit längerer Zeit mal wieder vorab Berichterstattungen zu einem Spiel angeguckt, weil es mich dann doch ziemlich interessiert hat, was sie bei Civ 7 machen möchten. Das wäre noch mein Jahresausblick mehr oder weniger für dieses Jahr noch. Ja. Okay. Und dann kehre ich nochmal zurück zu Rollenspielen. Da kam nämlich zum Beispiel von Star Trek Adventures, was wir schon gespielt haben, eine neue Edition raus, die Second Edition. Hat nicht so furchtbar viel geändert zur ersten Edition, habe ich gelesen, aber ein paar Sachen, die uns auch aufgefallen waren, wo es irgendwie nicht ganz so rund gelaufen ist, haben sie geändert, zum Beispiel mit diesen Gruppenprüfungen, wenn Leute zusammenarbeiten, um irgendein Goal zu erreichen oder sowas. Da haben sie die Mechanik ein bisschen geändert und es scheint jetzt deutlich, nochmal deutlich besser zu flutschen, obwohl das vorher eigentlich auch schon ganz gut funktioniert hatte. Und die Kampfmechanik wurde nochmal geändert, die jetzt auch irgendwie deutlich gestreamlined wurde, sodass das auch schneller abgespielt wird. Also das hat eine neue Edition. Die alte Edition war schon super. Die Modifius-Sachen lohnen sich eigentlich immer, da mal reinzuschauen. Kann man gut machen.
Da freuen wir uns drauf.
Mhm. Ja, ich hab's nicht. Also
ja, aber
mal wieder Star Trek spielen generell kann man.
Not yet.
wo wir bei Ausblick sind. Kein PC-Spiel-Ausblick, sondern ein Buch-Ausblick.
Aha.
Es wurde in diesem Jahr der Nachfolger zu Double Eagle angekündigt.
Ja.
Von Dan Abnett. War ja das Buch zu den Fantine Air Dings, ne?
Ja.
Also diese spezielle Welt, die ihren Imperial Guard Astra Militarum zähnt in ja, Piloten entrichtet, so rum. Und da kommt jetzt ein Nachfolger dazu. Interceptor City.
Okay, der Name ist ein bisschen cheesy, das gebe ich zu.
Ja, aber...
Fentine 20, ja.
Genau.
Aber spielt Double Eagle war schon gut.
Spielt auch wieder in diesem Sabbat-Welten-Kreuzzug. Also das ist ja irgendwie, ich glaube auch Gaunt's Ghosts sind da unterwegs innerhalb dieses Sabbath World Crusade. Also da gibt es ganz viele Bücher, die da in diesem Kriegsgebiet quasi, in diesem Theater unterwegs sind. Double Eagle war hervorragend. Also ich fand es echt sehr, ja, sehr gut.
War wirklich gut. Ich habe ja damals das Diorama gebaut mit den Fliegern, aber ich habe das nebenher gehört. War großartig. Ich freue mich drauf. Ich warte aber noch drauf, bis es als Hörbuch kommt. Logischerweise.
Cool. Ich fand auch den die Collectors Edition, die da angekündigt wurde, super cool. Also in einem so einer mit roten Box, ja. Flight Recorder, Do Not Open. Dann das Buch drin natürlich. Ich glaube irgendwie ein Pilot's Notes für den Avenger Strike Fighter, eine Karte, irgendwie so ein Piloten-Patch und solche Späßchen. Also schon ganz cool, wird natürlich innerhalb von Minuten ausverkauft sein.
Klar.
Das wissen wir jetzt schon, wie es halt leider so ist. Und vermutlich preislich auch echt nicht feierlich. Deswegen, ich warte, bis es digital verfügbar ist. Ich hatte gesagt, ich habe viel Black Library gelesen. Das waren tatsächlich alles E-Books, die ich mir da gekauft hatte dann. Weil ich das ganz angenehm finde, abends mit dem Reader noch ein bisschen zu lesen. Braucht man kein Licht dafür, stört niemanden. Finde ich ganz nett. Deswegen, ich warte einfach auf die E-Book-Variante davon. Dann schauen wir mal.
Also das ist wirklich eins der besten 40K-Hörbücher, die nicht über Space Marines gehen. Ja, ich meine, man könnte natürlich sagen, wenn ich jetzt das Beste aller 40K-Hörbücher sage, da würde ich mich nicht festlegen wollen. Weiß ich nicht. Aber es ist schon sehr, sehr gut. Also es ist schon packend geschrieben mit den Luftkämpfen gegen den Chaos-Piloten, gegen das Chaos-Ace. Das ist schon großartig.
Super.
Dann mache ich mal weiter mit einem Buch, das aber vollkommen wild anders ist, das dieses Jahr aber rauskam. Aber vielleicht findet jemand genauso was lustig wie ich. Und zwar mag ich Bücher, die Visualisierungen machen, und damit aber weirde komödiantische Sachen erreichen. Zum Beispiel vor Jahren gab es mal The Art of War Visualized von so einer, die früher einen Blog hatte, und die hat probiert, alle möglichen Sachen als Venn-Diagramme darzustellen. Und dann gibt es zum Beispiel irgendwie da dann so Venn-Diagramme mit irgendwie Karotten und Moral, und die Schnittmenge ist dann Teamwork oder so. Also sehr, sehr, sehr lustige Sachen, die man daraus machen kann. Und dieses Jahr kam das Buch Terrible Maps raus. Und es ist im Endeffekt ein Buch, so ein klassisches Coffee-Table-Buch, wo eigentlich jede Seite oder jede Doppelseite irgendeine Map mit irgendeinem weirden, einer weirden Sache, die da visualisiert wird. Also, oder einer sinnlosen Sache, die da visualisiert wird. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade random aufgeschlagen, an extensive map of all countries that use the month-month/day-day/year-year-year-date format. Und die Legende ist grün eingezeichnet, yep. Und natürlich ist alles außer den USA einfach grau und nur die USA sind grün bei diesem verrückten Datumsformat. Und in dem Stil sind mehr oder weniger die ganzen Maps mit irgendwelchen lustigen Sachen, die da erfordert werden, die da irgendwie visualisiert werden. Also wer auf so einen Humor steht, das ist nämlich, glaube ich, auch so wie dieses Art of War von irgendeinem Blog oder so abgeleitet war damals, ist dieses Terrible Maps, glaube ich, von einem Twitter-Account abgeleitet. So ähnlich wie dieses Star Trek Season 8 Buch, was ich irgendwann auch schon mal gepickt hatte. Ja. Und das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Selbst wenn man sich nur mal die Beispiele, glaube ich, die bei Amazon oder so in der Vorschau drin sind, sind ein paar lustige Sachen dabei. Klassisches Coffee Table Book, würde man, glaube ich, sagen. Und dann würde ich noch was anderes anschließen gleich. Und zwar hatten wir es da, glaube ich, mal nach einer Podcast-Aufnahme drauf. Und dann habe ich gemeint, ich habe es auf meiner Watchlist, aber ich habe noch nicht reingeguckt und habe dann gleich noch die erste Folge geguckt. Und inzwischen bin ich durch. Und zwar gibt es die coole Serie Delicious in Dungeon. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist ein Food-Anime im Fantasy-Setting.
I wonder what Tyranids taste like, würde ich sagen.
Genau, was ist die Prämisse? Es sind Helden in einem Fantasy-Setting. Oder, ja, möchte gern Helden, man weiß es nicht. Und man muss ja auch was essen, wenn man im Dungeon drin ist. Und was hat man halt, wenn man so Monster tötet und so Sachen macht? Dann kann man halt die Sachen im Dungeon auch mal zu Sachen kochen.
Ja.
Und vielleicht schmecken die nicht mal so schlecht.
Weil es ist ja so aufwendig, immer wieder nach oben zu gehen ins Dorf, zurückzureisen und genau. Dann wieder dort nach teuer Vorräte zu kaufen und dann wieder zurückzugehen auf dem Level, auf dem man war. Und ich habe es auch angefangen, nachdem du es mir empfohlen hattest, nachdem wir es darüber unterhalten hattest, ich bin aber noch nicht so weit. Ich glaube, sie sehen bei mir gerade über den See drüber mit den Riesenkraken.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, wie weit das tief in der Staffel drin ist, aber ja.
Ich möchte nichts spoilern, ich sag nichts dazu. Aber okay. Es lohnt sich auf jeden Fall, finde ich, dran zu bleiben. Also sehr, sehr schön gemachte Serie ist auch, glaube ich, es gibt, glaube ich, tatsächlich einen Manga davon, auf dem das basiert. Und es hat halt so dieses typische Pen and Paper D&D-Setting, aber halt mit diesem Twist, dass Sachen gekocht werden.
Also als Anekdote, ich glaube, der Zwerg, den wir in der Gruppe haben, der hat ja auf solchen Erdgolems irgendwie so Pilzfarmen angelegt, ja. und düngt dann diese Erdgolems, damit er dann von denen dann sozusagen, dass er die halt als lebende Felder benutzen kann. Also das ist sehr lustig. Ich fand's gut.
Kann man sich auf jeden Fall angucken und ist auf Netflix. Also wenn man Netflix hat, einfach mal reingucken. Die Folgen sind jetzt auch nicht so lang, also ich glaube 25 Minuten, oder?
Ja, 20, 25 Minuten pro
Folge. Also kann man mindestens die ersten zwei Folgen vielleicht irgendwann mal zwischenrein schieben, wenn man möchte.
Aber zum Essen. Also
zum nebenbei, Beispiel.
Beim Kochen nebenbei und dann zum Essen noch. Ja. Dann hat man schon drei Folgen durch, wenn man ein bisschen aufwendiger was gekocht hat.
Man muss halt aufpassen, ich finde, man kriegt da Hunger, wenn man zuschaut.
Aber kann man sich halt auf jeden Fall angucken. Ist der Food-Anime, der zum Hobby passt, wenn man einen anderen Food-Anime, der auch total over the top ist, gucken will, kann man sich noch Food Wars angucken.
Kann ich nicht gucken, hab keinen Crunchyroll jetzt.
Irgendwann, wenn du genug Hunger hast, wirst du es dir wiederholen.
Ja, wenn die nächste Staffel von Die Apotheker Diaries rauskommt, dann werde ich mir wieder abholen. Sobald sie die Geschichtenschreiberin, ich glaube, aus dem Gefängnis entlassen haben. Lass mal gucken. die wird, glaube ich, wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Oh.
Hoppla.
Spannend. Und dann schließe ich vielleicht gleich meinen letzten Punkt noch an Delicious in Dungeon. Der hat nichts mit Delicious zu tun, weil eigentlich hätte ich hier gerne was gepickt, was aber, es gibt es immer noch nicht. Aber möchte ich noch mal picken, was ich inzwischen ganz cool finde, wenn man so bei Glemmsch-Baustein unterwegs ist, dann gibt's halt so Sachen wie dann zum Beispiel diese Star-Wars-Lizenzmodelle oder halt das klassische Lego. Aber bei manchen Herstellern gibt's jetzt auch immer öfters, dass die Modelle von so Hobby-Mock-Creatern lizenzieren für viele Sachen. Und da warte ich jetzt schon seit über einem Jahr, weil ich glaube, es wurde Ende 2023 schon angekündigt, aber es ist immer noch nicht verfügbar, auf den Kader Klaas Mähdrescher, den es gibt. Oh. Also wir werden sehen, ob ich nächstes Jahr hier sagen kann, ja, ich habe ihn und bin jetzt voll im Brick Farming angekommen oder nein.
Also, ich würde sagen, machen wir eine Sonderfolge dazu, sobald das
Mach auch mal eine Brick Farming Hobby Special Edition.
Mach auch mal eine Notification, wenn es den gibt. Ich glaube, da muss ich mal gucken.
Aber auf jeden Fall.
Ich kaufe keine Technikmodelle, aber ich glaube, für den würde ich eine Ausnahme machen.
Aber wie gesagt, kann man mal seine Augen aufhalten, weil gerade finde ich es inzwischen relativ lustig, weil ich folge sehr vielen von diesen Mock-Creatern schon seit Jahren auf Instagram oder Twitter oder so. Und inzwischen gibt es immer mehr, wo von denen die bekannteren, wo man mal liest, okay, ja, hey, hier, mein Modell wurde lizenziert oder ich mache jetzt ein neues Modell in dem und dem Ding für die und die Hersteller. Ah, bin mal gespannt, was da noch so bei rumkommt. Deswegen super. Preview.
Dann, was habt denn ich noch auf meiner Liste? Lass mich mal gucken. Ah, genau. So, also auch dieses Jahr, ich erzähle ja immer gerne von Mike Shay, ein hervorragender Content Creator und auch Buchautor. Und auch dieses Jahr hat er wieder ein Buch rausgebracht. Ich habe dieses hier nicht unterstützt, aber finde es trotzdem nennenswert. Und zwar ist es das City of Arches Source Book. Indem er so eine High Fantasy Setting und Mini-Kampagne in ein Buch reingepackt hat. Cool bei den Sachen von Mike Shay ist eigentlich immer, dass sie so gehalten sind, dass man sie möglichst schnell und möglichst einfach vorbereiten kann. Also, ich sollte vielleicht dazu sagen, es handelt sich um ein D&D 5e Sourcebook. Es ist vermutlich auch mit anderen Systemen irgendwie gut zu machen, aber es ist ursprünglich für 5e geschrieben, aber da wird es wahrscheinlich mit allen 5e-Derivaten, die man zurzeit so finden kann, gut funktionieren. Ja, das ist, wurde gekickstartert erfolgreicherweise und man wird es garantiert, wenn es erstmal draußen ist, auch auf Drive-Thru und sonst auch bei Mike Shay selber im Bookstore irgendwie einkaufen können. Lohnt sich immer, in die Sachen reinzugucken. Also, wie gesagt, mir hat dieses hier nicht so gut gefallen, wie die Sachen, die er vorher gemacht hatte, oder beziehungsweise es hatte mir gut gefallen, aber ich habe für mich beschlossen, dass ich erstmal genug 5e-Source-Material und Kampagnenmaterial und so weiter habe und deswegen dieses hier nicht backen wollte. Ja, genau. Und was haben wir dann noch? Oh ja, ein weiterer Kickstarter, der, glaube ich, erst letzte Woche zu Ende gegangen ist, das Broken Empires RPG. Diesmal kein 5e-Derivat, sondern es nennt sich ein Sim-Lite Rollenspiel. Und zwar ist es etwas simulationsbasierter, aber dann doch so, dass man nicht ewig über allen möglichen Regeln drüber hängen bleibt und so weiter. Hatte mir auch gut gefallen. Ich habe es auch nicht gebackt, weil ich da auch wieder gedacht habe, ja, okay, wir kommen wahrscheinlich eh nie dazu, es zu spielen. Und ich habe genügend Material, was ich gerne mal ausprobieren möchte. Aber sowohl die Aufmachung als auch die Prämisse, wie das Spiel funktionieren soll und so weiter, hat mir eigentlich echt gut gefallen. Ja, also das kommt auch bald raus. Ich bin gespannt, ob man vielleicht irgendwie mal so ein Let's Play oder so sehen kann, sobald sie es mal veröffentlicht haben. Genau. Und der andere Grund, warum ich es nicht gebackt habe, war, weil es das erste Projekt von dem Creator ist und weil die geplante Auslieferung irgendwann Ende 2025 erst ist und da dachte ich, oh, okay, gut, lass mal abwarten, ob er das wirklich so hinkriegt, wie er sich das gedacht hat mit dem Kickstarter und mit dem Stretch Goal und allem. Und dann, ja. Genau. Das waren noch zwei Sachen von mir. Ich glaube, jetzt ist meine Liste leer. Damit bleibt nur noch was vom Marc übrig.
Echt? Ui. Ja, dann würde ich sagen, wir hatten recht wenig Games Workshop dabei, ne? So insgesamt, ja. Lief auch an mir tatsächlich relativ weit durch. Gab viele Codices dieses Jahr. Keine Ahnung, hab überhaupt nicht so richtig verfolgt. Außer die bei der Taubox war natürlich der Codex dann dabei, klar, aber.
Klar.
Aber ansonsten, ja. Box ist aber auch ein gutes Stichwort. Zum Zeitpunkt des Releases dieser Folge sind die vermutlich sogar schon ausgeliefert, behaupte ich.
Wahrscheinlich schon ausverkauft, ja.
Ja, ja, ausverkauft sowieso, das schon, aber auch schon Fall. Ausgeliefert. Ich glaube, die sind demnächst auch schon vorbestellbar jetzt. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme demnächst vorbestellbar.
Ja.
Es geht um die klassischen GW-Weihnachtsbox-Sets. Es sind die Battle Forces. Heißen die noch so?
Nee, heißen anders, glaube ich, jetzt gerade. Aber
die hießen jedenfalls mal so.
Die heißen, glaube ich, noch Battle Forces.
Heißen sie? Habe ich Mist erzählt?
Ich glaube, sie heißen noch Battle Forces.
Naja, gut, ist auch wurscht. Also die Weihnachtsboxen halt.
Ja, und ich sehe gerade ein Rattling-Diorama-Base.
Hm.
Ein Rattling-Sniper-Team, was hier Grillhähnchen hat, offensichtlich. Oder Weihnachtsgans. Naja, vielleicht eher Weihnachtsgans. Sieht auch nicht schlecht aus. ja, Weihnachtsboxen, GW, der Klassiker. Es sind dabei Adeptus Auroritas, Imperial Knights, Necrons, Tau, Dark Angels bei 40k. Alle Boxen meiner Meinung nach so ein bisschen, naja. Also die Knightbox, ein großer Knight, dafür vier Armiger. Boah, okay.
Es ist halt so die Standardliste, die du, glaube ich, aufstellst, wenn du nur Knights spielst.
Okay. Ja, vielleicht dann natürlich. Gut, im Regelwerk sind wir nicht so drin, wie wir schon festgestellt haben. Vielleicht ist Sarah auch verhaftet.
Aber ja, begeisternd ist sie trotzdem.
Aber ja, weiß auch nicht. Necron-Box, ja. Die Tau-Box ist tatsächlich vier Modelle. Ein Riptide, ein Ghostkill, ein Commander und ein Broadside.
Es sind dann auch vier ordentliche Modelle.
Ja, aber oh, es sind vier relativ große Modelle, das ist schon richtig. Aber ja. Dark Angels am ehesten noch, weil da ist dann der Lion noch dabei.
Ich wollte gerade sagen, weil Dark Angels finde ich halt im der Vergleich Lion, zu Knights ja, und Dings ist zumindest halt diese Kombi mit, du hast den Lion, die Inner Circle Companions und so. Zumindest ja, ein bisschen Inhalt, was, aber. Also,
und Terminator
aber, aber es ist wenig, muss ich sagen, was in der Dark Angels Box drin ist, einfach. Also, ich weiß nicht. Weil die kosten ja 180 Euro wieder, oder?
Das ist dann der abschließende Punkt. Gerüchteweise liegen die wieder bei 180 Euro, was realistisch ist, weil das ist der GW-UVP für Armeeboxen jetzt gewesen in den letzten Monaten.
Ja, und dann. Also 180 Euro und dann bekommst du da den Lion und ein paar weitere Miniaturen. Ja. Das ist halt hartes Brot, ja.
Also ich glaube, da war meine Dark Angels Box ohne den Lion technisch wahrscheinlich ein besserer Deal und den Lion separat zu kaufen.
Weil ich finde die Dark Angels Box von allen, die da aufgeboten wurden, von den Miniaturen her am attraktivsten, aber es ist halt zu wenig. Also.
Ja, gut, es sind 10 Terminatoren, also das sind jetzt nicht irgendwie nur.
Ich wollte gerade sagen, die werden inzwischen auch teuer bezahlt, wenn man die einzeln will.
Das ist schon.
Ja, kann sein.
Also insgesamt preislich würde ich halt theoretisch sagen, wenn es 180 Euro bei der Knightbox wären, wäre man wahrscheinlich sogar echt gut dabei, weil kostet nicht der normale Knight schon irgendwie 110 oder so inzwischen.
Also, man muss dazu sagen, bei 180 Euro sind wir wahrscheinlich prozentual bei den Ersparnissen gegenüber Einzelkauf vermutlich wie in den letzten Jahren auch unterwegs.
Ja, wobei es ja immer ein paar Boxen gab, wo es besser, wobei es auch immer bei den Ersparnissen dann Boxen gab, wo es deutlich besser war als bei anderen.
Ja, ja, das ist richtig. Ja.
Ich hätte gerne die Nurgle-Box wegen den Nurgle-Reitern und dem Warcry-Team da drin, aber ja. Ja. Die Nurgle-Box fand ich zumindest von den Modellen teilweise noch interessant, aber vielleicht auch nur, weil ich so nicht so einen Überblick über die Modelle habe, aber ich fand halt die Reiter ganz lustig.
Age of Sigma wiederum, ja. Nurgle, das sind die Maggotkin und diese Warband, ne?
Ja, aber die Warband ist doch von Warcry, oder? Das ist keine Age of Sigma Warband.
Ja, das ist Warcry, ja.
Das ist so eine Box aus dem Warcry-Spiel. Ja. Die man wahrscheinlich auch bei Age of Sigma einsetzen kann. Da kenne ich mich nicht so aus.
Ja, genau. Und der Reiter ist dabei, dieser.
Genau.
Dieser Sensenreiter.
Ich wollte eigentlich nur den Reiter, aber. Ja, aber für 180. Was haben wir? Also mal gucken, was der Preis ist, aber ich. Wahrscheinlich ist es mir zu teuer.
Der große Neid im Übrigen 145 Euro.
Okay, dann bin ich gespannt, was die Nightbox ehrlich gesagt kostet.
Mhm. Ja, da wäre 180 dann schon wieder echt Schnäppchen.
Also weil die zwei Armiger kosten, glaube ich, nämlich auch 40 plus Euro, glaube ich, inzwischen.
Ja, schwierig, kann ich gerade nicht sagen, weil...
Ja, aber wenn der Neid schon bei 145 ist, dann bin ich trotzdem gespannt, was die ganze Box dann kostet.
Genau, also so ein großer Neid, 145. Ein Päckchen Armiger, zwei Stück, 75 Euro UVP.
Was?
Eieiei.
Okay, krass. Ja. Da bin ich doch froh, dass ich seit Jahren schon genug Neid Miniaturen gehortet hatte. Weil da war die, glaube ich, noch bei 40 Euro oder so, als ich das letzte Mal überhaupt gekauft habe.
Das ist doch mal eine Investition. Da schlägst du die Inflation auf jeden Fall. Ja. Also die Ersparnis pro Box wird natürlich da sein. Ob es einem den absoluten Preis danach rechtfertigt, muss jeder für sich entscheiden. Ja. Aber die Age of die Cities of Sigma Box,
Ich muss sagen, also insgesamt finde ich die Cities of Sigma und die Nurgle-Box noch am ansprechendsten, muss ich sagen, von den Inhalten. Weil ich finde, da ist ein bisschen mehr Abwechslung irgendwie.
Ja, man hat, in den meisten es hat den boxigeren Boxen. Charakter, ne? Man hat mehr so dieses Armee-Set-Charakter, ein bisschen Abwechslung.
Weil du hast halt irgendwie ein paar Berittene, ein paar zu Fuß, ein Zauberer, ein Standartenträger, diese Kanone oder so, potenziell so ein Helden vorne noch. Dann den mit dem anderen, der im Turm oben drauf sitzt. Ja. Den habe ich eben erst gesehen.
Mit seinem Ausguck da.
Da ist noch so ein bisschen Abwechslung drin, zum Beispiel bei der Iron Jaws Ding da. Hat relativ generisch, bis auf das eine größere Modell. Aber naja.
Ja, vielleicht wären wir auch einfach nur älter.
Vielleicht, ja.
Doch, das war aber auch der letzte Punkt auf meiner Liste.
Ja, dann haben wir doch, denke ich, einen guten Abschluss gemacht, oder? Ich glaube, jetzt hat jeder seine Listen abgehakt, so wie ich das hier sehe. Ja. Jawohl. Ja, dann, denke ich, haben wir einen guten Abschluss gemacht. Und dann, denke ich, das ist doch jetzt auch ein guter Abschluss für das Hobbyjahr und für unsere Hobbyjahresrückblicks-Review-Doppelfolge. Und denke ich, ja, bitte.
Wenn die Hörer natürlich noch irgendwelche tollen Hobby-Highlights hatten oder Release-Highlights hatten, die wir vergessen haben, gerne Bescheid sagen.
Genau, sagt uns Bescheid.
Oder ein Ausblick für 25, das ist noch besser, weil dann können wir uns das nächstes Jahr angucken, wenn es dann da ist.
Stimmt, falls jemand weiß, ob ein Metal Gear Solid 2 Spiel nächstes Jahr rauskommt, sofort Bescheid sagen, dass ich gleich drauf achten kann.
So, machen wir es. Genau, und ansonsten wünschen wir euch jetzt ein schönes Jahresende, schöne Feiertage, einen schönen Urlaub, so ihr denn einen haben solltet. Kommt gut ins neue Jahr und wir verabschieden uns für dieses Jahr und sagen viel Spaß beim Hobby. Tschüss, wir waren der
Mark,
der Johannes
und der Martin
und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal im nächsten Jahr. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/diehobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/diehobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net.